Mit Vinson am Mikrofon. Gleich bei mir im Studio der Regisseur und Filmmacher Aaron Lehmann und Ralf-Peter Steitz, better known as RPS Lanrue. Er ist Gitarrist und Gründungsmitglied der Tonsteine Scherbenkapelle, die wiederum für den Soundtrack des neuen Filmes von Aaron Lehmann verantwortlich ist. Wie es zur Zusammenarbeit kam und warum man sich den Film Die letzte Sau unbedingt angucken muss, das erklären wir in wenigen Minuten mit Aaron Lehmann und RPS Lanrue hier auf Flux FM. Um kurz nach vier geht's nochmal mit entspannter Musik los, die durchaus aber auch revolutionäres Potenzial hat. Wir hören Curtis Mayfield mit Move On Up. Tonsteine Scherben auf Flux FM mit Menschenjäger. Es ist 16 Uhr und 14 Minuten am Dienstagnachmittag und am Donnerstag, also übermorgen, werte Hörerschaft, da startet in den Lichtspielhäusern der Republik der neue Aaron Lehmann Film, Die letzte Sau, der Soundtrack zum Film. Der besteht ausschließlich aus Scherbensongs, deswegen haben wir auch gerade ein Tonsteine Scherbenliedchen abgespielt. Und wie es dazu kam, dass eben genau jene Songs der Tonsteine Scherben ausgewählt wurden, um den Film zu vertonen und noch vieles mehr, verraten uns jetzt zwei Menschen, die bei mir im Studio stehen. Und zwar habe ich zum einen Aaron Lehmann hier, den eben schon erwähnten Regisseur und Filmemacher. Hallöchen. Und er hat RPS Lanrue mitgebracht, seines Zeichens Gründungsmitglied und Gitarrist der Tonsteine Scherben themselves.
Hallo, hallo.
Hallo Lanrue, welche Ehre. Ja, ein Glanz. Welcher ein Glanz in dieser bescheidenen Hütte.
Bescheidenen besetzten Hütte, wie wir gerade erfahren
haben. Ja, ehemals besetzt, ja. Schön, dass ihr beide hier seid. Wir wollen sowohl über den Film als eben auch über die Musik zum Film sprechen. Lass uns vielleicht zunächst mal versuchen, die Hörerschaft ein bisschen reinzukriegen in das Thema nach Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Das war so ein Film im Film-Ding aus dem Jahre 2012. Und Highway to Hellas ist nun dein neuer Film in den Kinos, beziehungsweise übermorgen wird offiziell der Kinostart begangen. Die letzte Sau dreht sich um den Schweinebauern Huber, der ohnehin schon auf einem Hof arbeiten muss, der zu verrotten scheint. Er steht kurz vorm Konkurs, als auch noch ein Meteoroid vom Himmel fällt und ihm den Gar ausmacht. Und von dort an radikalisiert er sich quasi und kämpft gegen die Agrarindustrie, kämpft auch gegen Massentierhaltung und eben eine Landwirtschaft, die mit Tierrechten so gar nichts mehr zu tun hat. Was kann man vielleicht sonst noch verraten über den weiteren Verlauf dieses Streifens?
Naja, der Huber kämpft ja schon die ganze Zeit um sein Recht von Selbstbestimmung und Freiheit, und das sieht er eigentlich in seinem Hof, dass er eigentlich für sich selber sorgen will. Der strebt nicht nach Reichtümern oder großem Profit. Der Huber will einfach nur sein eigener Herr sein, und diese Welt, ja, macht es ihm nicht mehr möglich. Ja. Und dann haut er halt irgendwann auf den Tisch und sagt, in der Welt, in der ein gesunder, kluger und fleißiger Mensch nicht mehr für sich selbst sorgen kann, da stimmt was nicht. Und dann, ja, fängt er an, Massentierhaltung zu überfallen und überall groß mit Scheiße, so geht's nicht weiter, an die Wand zu schreiben.
Und das, finde ich, ist ein interessanter Punkt, auch direkt im Film. Dieses so geht's nicht weiter erscheint ja immer wieder auf der Leinwand, weil er es eben mit Kacke an die großen Silos schreibt, ja, der Bauer Huber. Aber es wird so wiederholt wie ein Refrain in einem Song, habe ich das Gefühl. Also es ist eigentlich im Prinzip die Message des Films, so geht's nicht weiter, oder? Kann man so sagen.
Ja, er entgleitet ihm ja auch. Also diese Parole, die ja so vom gesunden Menschenverstand so aus ihm herauskam, das war ja keine politische oder ideologische Motivation, die ihn getrieben hat, sondern eine vom gesunden Menschenverstand her, die entgleitet ihm, die wird übernommen und tatsächlich irgendwann politisiert und ideologisiert und ja, irgendwo auch ja, beschädigt. So. Und ja, der Huber würde sich einfach wünschen, dass die Leute mal ganz normal ihr Hirn einschalten.
Mhm. Ja. Was ich interessant finde, deswegen habe ich diese Wiederholung dieses Satzes eben gerade erwähnt, dieses so geht's nicht weiter. Interessant finde ich, dass dadurch, aber auch durch andere kleine stilistische Mittel, die Botschaft des Filmes sehr, sehr klar wird. Oft guckt man sich einen Film an und kommt vielleicht Tage später darauf, was wollte mir der Autor, der Filmemacher damit sagen. Bei dir ist läuft der Abspann und du weißt genau, dass Aaron Lehmann, ich wusste genau, was Aaron Lehmann von mir will, nämlich, dass ich mir Gedanken mache über nachhaltigeren Konsum, dass ich mir Gedanken mache auch über Fleischkonsum und über Tierrechte zum Beispiel. Wann wurde dir klar, dass du eine so klare Message in deinen Film packen willst?
Mir war wichtig, dass der Film einfach eine Haltung hat, mir war auch wichtig, dass der Film nicht belehrend ist. Also ich hoffe wirklich, dass uns das gelungen ist. Mhm. Also der Film hat eine klare Haltung und ich wünsche mir einfach auch mehr Haltung im Leben. So, also es muss ja nicht jeder hinrennen und sagen, ich weiß, was richtig und was falsch ist und das erkläre ich dir jetzt. Aber selber für sich zu entscheiden, was finde ich richtig und was finde ich falsch und sich dafür auch hinzustellen und gerade zu stehen. Das ist etwas, was ich vermisse und das fand ich auch geil in dem Film, dass wir den Erzähler auch einfach eindeutig parteiisch angelegt haben. Das ist kein allwissender Erzähler, sondern er ist ganz klar auf der Seite von Bauer Huber.
Ja.
Ja, und das mochte ich wahnsinnig gerne.
Ja. Und ich finde auch, dass ein weiterer Punkt, warum die Message so klar rüberkommt, ist, dass du eben nicht nur mit deinen menschlichen Figuren liebevoll umgehst, sondern auch die letzte Sau oder überhaupt auch die Tiere im Film werden mit sehr viel Respekt gezeigt. Also es gibt ja eben auch Szenen, wo man die Schlachtung eines Schweines mitbekommt oder auch die Kastrierung, das ist eine ganz schmerzhafte Szene.
Ganz alltägliche Szene im Übrigen, will sich nur keiner anschauen.
Ja.
Ist aber ganz alltäglich. Also heißt denn so manchmal, ja, das sind ja drastische Szenen, sage ich immer, Leute, das ist der totale Alltag.
Und wenn den richtig drastischen Momente hast du gar nicht gezeigt.
Also ja, da gibt's das ist die romantische Art und Weise der Wurst- und Fleischherstellung. Und also ich glaube, es geht einfach drum, sich bewusst zu machen, wo das Zeug herkommt und dass ich mir einfach wünsche, dass wir uns wieder mehr Würde und Respekt dem Leben gegenüber aufbringen. Mhm. Unserem eigenen und dem Leben anderer Wesen.
Ja, das sagt ja auch der Bauer Huber im Film, dass man so ein Tier eben auch als Tier wahrnehmen muss und nicht nur als Produkt, nicht nur als Rohstoff für die Wurst, die am Ende des Tages hergestellt werden soll, sondern eben auch als Lebewesen.
Viechischer Viech.
Ja, wie so der Mensch sagt. Viech ist ein Viech. Es ist ein toller Film, der durchweg in Dialog quasi im Dialekt mit Dialekt funktioniert. Was ich auch schön finde, ist, dass der Bauer Huber ja relativ wenig Text hat dafür, dass er im ganzen Film in jeder Szene vorkommt.
Ich glaube, der gute Golo Euler, der den Bauer Huber spielt, der hatte jeden Drehtag und hatte insgesamt 9 Seiten Text, was wirklich fast nichts ist. Und 4 Seiten davon waren nur Scheißdreck, Arschloch oder Drecksau. Das waren, und wir haben ihn sogar noch im Schnitt noch Sätze weggenommen, weil wir fanden, der hat so viel mit seinem Gesicht erzählt. Also er sagt fast gar nichts.
Aber das muss man echt sagen. Golo Euler, eine Spitzenperformance liefert ab. Weil du musst es erstmal schaffen, jemanden zu spielen, der so eine bäuerliche Begrenztheit vielleicht auch hat in seinem Horizont und trotzdem so eine Schleue in den Augen. Also das ist unfassbar, was er mit seinem Gesicht macht. Das hast du gerade ja schon erwähnt. Du hast ja auch wohl im Vorfeld des Filmes zur Produzentin gesagt, wenn der Golo Euler nicht den Huber spielt, dann drehe ich den Film nicht, dann hau ich ab.
Habe ich so gesagt, habe ich auch so gemeint. Das ist tatsächlich so.
Und wie wirkt sich das dann auf das Verhältnis zur Produzentin aus im weiteren Verlauf? Oder die sofort einverstanden?
Ja, es hat ja jeder das Casting gesehen, was wir mit Golo gemacht haben. Und es war dann so, dass wir wirklich für Golo den Film 2 Monate nach vorne wuppen mussten, was ja beim Film unüblich ist. Normalerweise schiebst du immer alles nach hinten. Und in diesem Fall haben wir 2 Monate nach vorne gezogen, wussten, dafür verzichten wir auf mindestens eine Förderung, waren aber alle der Überzeugung, dass das, was uns Golo da bieten kann, mehr ist als das Geld, was wir kriegen. Und dann habe ich das Drehbuch finanziell ein bisschen angepasst, wusste aber auch, dass wir mit Golo da wirklich die Königslösung haben.
Ja. Monsieur Lanrue, ich habe gehört, du hattest den Film noch gar nicht gesehen, als du die Musik freigegeben hast, der Tonsteinscherben für den Film. Woher kam dieses Vertrauen Aaron Lehmann gegenüber? Hast du ein bisschen gewusst, in welche Richtung der Film geht? Oder hast du vielleicht den Kohlhaas gesehen, hast gesagt, mir gefällt das Zeug, was der Herr Lehmann macht, sowieso? Oder?
Das war mir von vornherein nicht unsympathisch und ich fand die Story sehr kompatibel zu Scherben.
Ja.
Und ich mag die Reibung, also Scherbenmusik in Film, und das war sehr sympathisch. Und ich bin, glaube ich, als erstes ins Studio gegangen und habe da Musik gemacht und es war auch sehr nett. Also es gibt so eine Koinzidenz vielleicht.
Ja, und hast du den fertigen Film jetzt aber
nicht angeguckt? Ich habe den jetzt mit Vergnügen krasser Film
angeguckt. Ja, sehr schön. Das heißt, du hast nicht im Nachhinein gedacht, damn it. Nee, jetzt hat er da die Tonsteine Scherbensongs ja zum Teil auch im Dialekt nochmal aufgenommen. Ich muss ehrlich zugeben, die ersten 5-6 Sekunden, als das passiert, als eine der Protagonistinnen im Dialekt eben Schlaf bei mir anfängt zu singen, dachte ich kurz, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Dann noch ein paar Sekunden später war ich aber gerade wegen des Dialekts nochmal ganz neu berührt von diesem Lied. Hast du vielleicht auch Lieder, die du ja mitkomponiert hast zum größten Teil, hast du die vielleicht auch wiederentdeckt mit in so einer neuen Version?
Ja, ich habe das doch wiederentdeckt und ich hatte überhaupt kein Problem und ich fand das irgendwie, das ist halt Liebeslieder.
Ja.
Die können ja ich meine jetzt, Scherben hat man am Anfang auch nicht verstanden, dass wir Frankfurter Häuserkampf gespielt haben oder so. Also das ist immer die Frage, was versteht man das ja? entweder das ist emotional oder nicht, und das ist ja beim Film so, ne?
Ja.
Also ich fand das auf jeden Fall nicht peinlich oder so, das fand ich
sehr angenehm. Ich finde, dass die Musik der Scherben dem ganzen Film nochmal ein extra revolutionäres Potenzial, das sage ich jetzt ganz absichtlich so, verleiht. Das ist ein Film, nachdem man sich wirklich Gedanken macht darüber, wie man lebt und wie man auch leben will. Unter Umständen war das auch der Grund für dich, warum du gesagt hast, da muss die Scherbenmusik drunter. Wusstest du schon vorher, dass die Kombination aus Songs von einer Band, die seit den 70er Jahren quasi für revolutionäre Musik in Deutschland steht, und dein Film zusammen, dass das so eine große Wirkung entfalten wird?
Ich wusste vorher, dass ich will, dass gesungen wird in dem Film. Ich wusste vorher, dass ich Musik haben will. Ich wusste, dass ich Lieder haben will. Und ich suchte die ganze Zeit nach der richtigen Musik. Und dann, der entscheidende Mann war Thorsten Merten, der den Imker Meyer spielt.
Ah ja.
Thorsten Merten, ich schickte ihm das Drehbuch, habe ihn gefragt, ob er den Imker spielen will, und wir kennen uns ja gut. Und Thorsten rief mich an und sagt, ja, finde ich ganz gut, spiele ich.
Finde ich ganz gut.
Ja, das ist bei Thorsten Merten so das Beste, was du an Kompliment kriegen kannst. Also höher geht's nicht hinaus. Und Thorsten sagt, ja, also spiele ich, aber nur, wenn ich den dann auf den Rasen scheiße, wenn ich dann der Turmschütz einen von den Scherben singe.
Ja.
Ich sage, okay, Scherben kenne ich, das Lied kenne ich nicht.
Aha.
Habe das Lied angehört und es passte wie Arsch auf Eimer. Und dann saßen wir eine Nacht so Golo mit Thorsten und unserem Dialektcoach.
Ja.
Saßen wir eine Nacht im kleinen Schlachthoftheater beim Eckhard Greiner in Prenzlauer Berg, ist es um Friedrichshain. Haben wir eine Nacht nur Scherbenmusik gehört und haben auf den Zettel geschrieben, oh, das Lied muss der singen, das ist das Lied vom Kramer, das ist das Lied von der Birgit. Und wir wussten einfach, wir haben die Musik, das traf so den Nerv und die Seele des, ja, Films, und es war so scheißegal, dass kein Berliner Stoff ist, das Herz war das gleiche, ja, irgendwie Seele war, ja, und das war für uns entscheidend, und dann haben wir die Produzentin angerufen und dann wurde, ja, mit Kontakt aufgenommen.
Und dann hat das funktioniert, und das ist ja, im Prinzip auch eine ganz schöne Sache, denn wenn du den Film vor 5 Jahren gemacht hättest, wärst du mitten in so einen Rechtsstreit hineingeraten.
Ja, aber ihr habt das ja nie verkauft. Ihr seid ja immer noch, alle Rechte gehören euch.
Ja, ja. Aber innerhalb der Scherbenfamilie gab es da ja Auseinandersetzungen. Aber die sind ja zum Glück, glaube ich, auch mittlerweile.
Das wollen wir auf jeden Fall nicht vertiefen, weil mein Rechtsanwalt nicht da ist. Und zweitens, das hat jetzt mit dem Film auch nichts zu tun.
Nee, aber sagen wir mal, der Zeitpunkt war gut, weil jetzt ging das relativ easy, über die Bühne zu fragen, können wir Scherbensongs haben. Da kann man im Jahr 2016, 2015, 2016, konnte man schneller sagen, geht in Ordnung, viel Spaß. Und was ich auch schön finde, ist, dass diese erste Version von Schlaf bei mir, die ja in diesem Dialekt, was ist das eigentlich für ein Dialekt, der da gesprochen
wird? Es ist Rieserisch.
Rieserisch?
Rieserisch ist so eine Mischform aus Schwäbisch-Bayerisch mit leichten fränkischen Einflüssen. Ja. Das wird bei mir zu Hause gesprochen, im Meteoritenkrater Nördlinger Ries. Genau, das ist Rieserisch, da gibt es ein Rieser Wörterbuch, und das ist, ich finde es halt einen ganz bodenständigen, schön geerdeten,
ja,
Dialekt, und ja,
und was ich halt liebte auch an diesen Versionen im Rieserischen von Tonsteine Scherbensongs, ist, dass die Musik, die ja damals von euch in den 70ern auch gedacht wurde als eine alternative Volksmusik, also als eine Musik für das Volk, das aufbegehrt gegen die da oben, dass das dann auch in so einer volksmusikalischen Umgebung wieder anders funktioniert. Also du hast ja quasi aus der Idee, dass das Volksmusik sein könnte, da hast du ja quasi eine Volksmusik gemacht. Weißt du, wie ich meine? Am Anfang, ja, des Filmes.
War mir so nicht bewusst, aber ich hatte das Gefühl, es sitzt einfach. Also es stimmt einfach. Also wie Landry sagt, es geht ja einfach gerade bei Kunst einfach viel um Emotionen.
Ja.
Und ja, irgendwie, das fühlte sich total richtig an.
Ja. Ist es? Ich sag einfach mal, ist es auch. Wir hören den Song, der im Zentrum des Filmes stattfindet. Hier nochmal in der Tonsteine Scherben Originalversion. Komm, schlaf bei mir auf Flux FM. Wir quatschen dann noch ein bisschen weiter über den Film Die letzte Sau, den ich an dieser Stelle schon mal uneingeschränkt empfehlen möchte. Geht da rein, ab Donnerstag läuft er in den Berliner Lichtspielhäusern. Komm, schlaf bei mir, Tonsteine Scherben auf Flux FM. Monsieur RPS Lanru ist immer noch bei mir im Studio. Er ist Gitarrist und Gründungsmitglied der Scherben und auch mit dafür verantwortlich, dass die Scherbenmusik eben stattfinden kann im neuen Film von Aaron Lehmann, der wiederum heißt Die letzte Sau und läuft ab übermorgen offiziell in den Kinos. Du hast ja auf Festivals schon die ersten Erfolge feiern können mit dem Film und auch schon die ersten Vorführungen hinter dich gebracht. Wie haben die Leute reagiert?
Ja, also ich liebe es echt wirklich, den Film zu zeigen. Mhm. Also weil einerseits ist er wirklich wahnsinnig lustig, Andererseits bricht er diesen Humor. Also es wird dann, es geht so schnell, diese Fallhöhen von etwas ist lustig, dieses, was sich dann zu einer total tragischen Szene entwickelt. Und ich finde auch
so. Und umgekehrt so, aber auch.
Also ja, es gibt sehr tragische Momente, die dann so lustig werden.
Wie die Beerdigung am Anfang zum Beispiel.
Also lustig sind ja auch so Diskussionen wie, ja, das kannst du doch bei einer Komödie nicht machen. Sag ich, wieso kann ich das bei einer Komödie? Und wer sagt, dass es eine Komödie ist? Also ich erzähle doch nur, wie es ist, halt eine skurrile Geschichte. Das ist ein skurriler Mensch, der eine bewegte, dessen bewegte Geschichte wir erzählen. Und so ist doch auch unser Leben. Mal kommen wir uns vor wie in einer Komödie. Am nächsten, also ein paar Momente später denkst du, du steckst in der Tragödie fest. Also ich finde, so ist das Leben. Also ich habe da keine Angst vor
Genre
wechseln und wie die Leute das lernen. Also
die Momente um diesen Meteoriteneinschlag herum, die sind schon absurd überhöht zum größten Teil. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann macht aber bumm, der Meteorit fällt runter und großes Drama angesagt. Also es ist wirklich sehr, sehr nah
beieinander.
Ja, es ist ein toller Film, den man sich unbedingt angucken muss. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, über die Story und auch über die Tatsache, dass der Film eben um den Bauer Huber herum gestrickt ist. Das Ganze spielt im Ries, da wo du herkommst. Aaron, du hast ja 11 Jahre oder 12 Jahre lang, glaube ich, in Potsdam an der HFF studiert, aber hier kein einziges.
Also jetzt mal, also ich habe 11 Jahre in Berlin gewohnt, aber ich habe nur 6 Jahre studiert. Also,
aber du hast in diesen 6 Jahren gar keinen Film gedreht, habe ich erfahren. Darauf wollte ich hinaus.
Was habe ich
da? Du hast hier gar keinen Film gedreht, der in Potsdam oder Berlin spielt.
Lustigerweise habe ich, der erste Film, den ich mit Thorsten Merten gedreht habe, das war so ein halbstündiger RBB-Movie, den haben wir da in den Tagebaugebieten gedreht. Lustigerweise in Berlin habe ich nie gedreht. Ich bin einfach Dorfkind. Mich stellt so im Wald und da weißt du, da geht's mir gut.
Und da gehen dann die Storys
da
los.
Gehen wirklich, da habe ich Ideen, Berlin überhaupt so Großstädte, irgendwie läuft da nicht so richtig der kreative Motor an. Also ich bin gerne draußen.
Ja, solange sie dir an der HFF ein Zettelchen ausgestellt haben am Ende der Studienzeit, obwohl du hier keinen Film gedreht hast, ist ja alles soweit in Ordnung. Du wirst oft auch als jemand genannt, wenn es um so eine neuere deutsche Schule geht, wenn es um die German Mumblecore People geht, das fand ich auch ganz lustig. Axel Ranisch war vor gar nicht allzu langer Zeit auch hier und hat seinen aktuellen Film vorgestellt, ist ja auch ein Kumpel von dir, glaube ich, oder ihr seid ja schon mal über den Weg gelaufen, sagen wir mal so. Jetzt habe ich aber von dir vorher erfahren, dass in dem aktuellen Film gar nicht so viel Platz war für Improvisation wie bei Kohlhaas zum Beispiel noch. Da hast du ja quasi mehr Freiraum gelassen.
Ja, also ich weiß gar nicht, wie das bei euch in der Musik ist, aber man wird ja dann immer so in so Schubladen gesteckt, die man sich so gar nicht raussucht. Also dieses German Mumblecore, es wurde uns wie so ein Sack übergestülpt und dann wurden wir entführt und hießen plötzlich so German Mumblecore. Seit Improfilm, das ist ja so das große Missverständnis bei Kohlhaas. Also Kohlhaas ist kein improvisierter Film, das ist ein hochgradig konzeptioniertes Drehbuch.
Ja.
Wir arbeiten auch mit Improvisation, gar keine Frage. Der Urs Spörri, der den German Mumblecore sozusagen erfunden hat, der hat gesagt, ja, wir sind quasi der Meta-Film. Und soll man machen, wie man will. Ich freue mich immer, die Jungs zu sehen, weil ich Axel gut kenne, weil ich Axel Ranisch, Jakob Lassi, Isabel Schubert sind alles Leute, mit denen ich wahnsinnig gerne Bier trinke und wo ich mich freue, wenn wir uns sehen und wenn das Ganze dann unter der Partydeckmantel von German Mumblecore läuft, dann ist es halt so.
Ja.
Genau, und jetzt bei der letzten Sau ist es so, wir haben einfach sehr viel den Dialekt trainieren müssen und ein Dialekt muss authentisch sein. Ich finde es so schrecklich, wenn Leute so tun, als würden sie Dialekt sprechen und es nicht können. Da mussten wir uns einfach sehr an die Texte halten, weil im Dialekt zu improvisieren, das ist brutal.
Dann ist da halt quasi auch eine Grenze erreicht für die Improvisation.
Andererseits, der Bauer Huber sagt ja nicht viel. Und Schauspieler haben bei mir eh immer die Möglichkeit, alles zu machen. Also ich renne da nicht den Zeilen hinterher.
Ja, wobei das dann aber dann doch schon ein Unterschied ist, vielleicht zu der Generation vorher und auch eine Parallele zu Axel Ranisch, der in der Improvisation vielleicht noch mehr Platz lässt als du, aber trotzdem, ich will jetzt nicht den German Mumblecore sagt wieder überstülpen,
aber
ich kann schon verstehen, dass da Leute Parallelen sehen.
Es kommt ja auf jeden Fall, verstehe ich auch, es ist ja immer eine Frage, was braucht der Film, weißt du, so, ich kann ihn nicht.
Aber die Sau hat doch gut improvisiert, oder nicht?
Die Sau hat super
improvisiert. Die Sau hat wahnsinnig gut improvisiert. Wenn wir mit der Sau gedreht haben, mussten wir auch improvisieren.
Ja, Super, jetzt gibt's heute, glaube ich, eine kleine Premiere, zu der wir leider nicht mehr einladen können. Die ist schon vollends ausverkauft, aber am Donnerstag wird der Film in die Kinos kommen. Ein Film, der mich auch gekriegt hat, weil er am Anfang fast so dokumentarische Qualitäten hat. Also wenn der Sprecher am Anfang so erzählt über den Bauer Huber, hat man manchmal fast das Gefühl, das ist so eine Dokumentation. Ist das auch eine bewusste Entscheidung gewesen, da am Anfang so eine objektive Sicht erstmal zu wagen und es dann immer subjektiver zu machen? Oder war ich da mit meinem Eindruck sowieso völlig falsch unterwegs? Falscher Dampfer.
Also weiß ich gar nicht, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich würde sagen, wir haben uns jetzt wirklich nicht so sehr den Kopf zerbrochen. Wir sind so ein kleiner Film, also du machst immer das Beste aus einer Situation, also ja. Und musst immer mit dem Herzen fühlen, passt es oder passt es nicht. Und wir wussten, wir bewegen uns ja durch viele Ebenen beim Metzger, dass wir wussten, wir können eigentlich nur dokumentarisch drehen, weil es ja eine echte Schweineschlachtung ist. Wir haben jetzt nicht für diesen Film ein Schwein geschlachtet, sondern wir waren dabei. Und da musst du einfach Wege finden, dass es sich trotzdem gut als narrative Geschichte erzählt. Weißt aber auch, du hast nur die Möglichkeit, dokumentarisch zu drehen. Ja, das ist einfach eine Frage von Fingerspitzengefühl und ja, richtigen Moment treffen. Ja.
Es ist im Prinzip ja so, dass du als Künstler mit deiner Crew diesen Film gedreht hast und wahrscheinlich auch nicht jedes Detail 300.000 Mal umgedreht und nochmal neu beleuchtet hast. Ich muss aber jetzt im Endeffekt sagen, dass die kleinen Teile, aus denen der Film besteht, wirklich hervorragend ineinander finden. Es ist ein tolles Puzzle, das euch da gelungen ist und ein Film, der sehr dolle berührt und der aber auch aufwühlt und der in der Tat wirklich dazu führt, dass man aufstehen möchte und mit der Fackel auf die Großstadt zurennen oder sich vermummen und Massentierhaltung beenden möchte, indem man eben die Tore aufmacht. Wir hoffen mal darauf, dass sich den Film viele Leute reinziehen und dass vielleicht auch der ein oder andere seine eigene Einstellung zu so Themen wie Agrarindustrie zum Beispiel nochmal überdenkt.
Dann würde ich mich freuen.
Ja. Ich mit.
Und ihr beiden seid unter Umständen demnächst auch nochmal zu hören bei uns in der Rubrik Durch die Woche mit. Und Laurie, wir können uns ja für irgendwann demnächst mal später nochmal verabreden. Ich würde von dir noch ein paar Storys gerne hören. Du hast vorhin kurz erwähnt, dass du mal Hängebauchschweine auch befreit hast. Allein darüber
möchte ich nochmal auch noch gerne.
Heben wir auf fürs nächste Mal. Das ist ein Teaser. Das ist ein Teaser, brauchen wir beim Radio. Ab heute läuft er in den Lichtspielhäusern, nein, ab Donnerstag läuft in den Lichtspielhäusern der Republik Die letzte Sau von Aaron Lehmann, ein Film, der durch die Musik von den Tonsteinescherben noch stärker wird und der dadurch revolutionäres Potenzial entwickelt. Ich sag's nochmal, man muss sich den Film angucken und dann unter Umständen mal eine Sturmhaube kaufen gehen.
Oder einen Kartoffelsack mit Löchern,
wie genau. Mr. Huber macht einen Kartoffelsack mit Löchern, kann auch schon ausreichen. Vielen, vielen Dank nochmal für euren Besuch. Viel Glück mit dem Film, Aaron, danke. Weiterhin und Monsieur Henri, hat mich sehr, sehr gefreut, Sie auch mal kennenzulernen. Ja. Und wir treffen uns alle drei nochmal wieder.
I have a good feeling. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, ciao.